Deswegen hat es auch teilweise so durcheinander ausgeschaut, weil die waren wie so wilde Mustangs, die sich ausgetobt haben.
Jetzt kommt Scholl. Nur bei Bild immer toll. Er liebt Tore, macht Furore. Nicht zu böse, nicht zu doll. Jetzt kommt Scholl.
Und jetzt kommt nicht nur Scholl, sondern es kommen auch wieder Zuschauer in die Stadien. Wir sehen es hier in Dortmund. Gute Stimmung, endlich wieder in der Bundesliga. 9.300 in Dortmund, 4.600 bei Union, 6.500 in Frankfurt, 7.100 in Stuttgart und 8.400 in Bremen. Bundesliga, endlich wieder mit Zuschauern. Es hat sich gut angefühlt, denkt hoffentlich auch unser Bildexperte Mehmet Scholl. Mehmet, herzlich willkommen.
Hi Matti.
Ja, wie war es heute beim Gucken?
Ja, schön. Schön, endlich wieder Stimmung. Und die Fans sind ja das Salz in der Suppe, auch für die Spieler. Es ist nochmal zwar wieder eine neue Situation, aber eigentlich auch die alte Situation, und man will eigentlich zur ursprünglichen Form zurückkehren, dass wieder die Stadien voll sind. Das wollen die Spieler genauso wie die Sponsoren, wie die Vereine, wie jeder.
Selbst die Welle gerade noch in Dortmund war zu sehen. Ja, selbst mit 9.000 Zuschauern kriegt man es hin, wenn alle mitmachen. Kann das möglicherweise auch die Fans noch so ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, Alarm zu schlagen, wenn nur so wenige also, da sind? Es kann sich keiner ausruhen.
Ganz richtig, du hast gesagt 9.000, zwei sind nicht aufgestanden, das habe ich gesehen. Der Rest ist aufgestanden.
Die saßen wahrscheinlich auf der Gladbacher Bank.
Ja, es ist schön, dass das wieder in dem Rahmen stattfindet, wie wir das gewohnt sind. Es ist noch nicht ganz so, wie es mal war. Aber Fußball ohne Zuschauer ist schwierig.
Schwierig war es heute für Gladbach, denn Dortmund hat gerade 3:0 gewonnen gegen Gladbach. Dein erster Eindruck, was hat dich besonders beeindruckt bei Borussia Dortmund?
Ich war sehr gespannt, wie diese Mannschaft quasi zusammengestellt wird, und ich war sehr überrascht. In der ersten Halbzeit war das Spiel ziemlich zerfahren von beiden Mannschaften, was an den jungen Spielern lag. Dann war es in der zweiten Halbzeit super, was auch wieder an unseren jungen Offensiven von Borussia lag. Insgesamt ist das mit die spannendste Mannschaft, die ich seit langem gesehen habe. Seit Jahren eigentlich. Ganz komisches Konstrukt. Also du weißt, ich schaue ja immer auch auf die Struktur. Und im Prinzip war es so, dass Hummels, Can, Akachi und Witzel darauf aufgepasst haben, dass die vier dynamischen, jungen, schnellen, unglaublich guten Fußballer, die aber allerdings auch noch viel Unsinn machen oder Situationen einfach leichtfertig verspielen, weil sie nicht nur alles nach vorne in höchstem Tempo machen, sondern überhaupt alles auf dem Platz. Und da passieren dann auch viel Fehler. Und mir kam so vor, dass die älteren, erfahrenen Spieler, die Führungsspieler, die haben die Jungen machen lassen. Also wie so Kinder rumspielen lassen, und was für eine Qualität die Kleinen haben, die Jungen, mit 20 Haaland, Reiner mit 17, Bellingham mit 17, Sancho mit 20. Und das ist die Offensive von Borussia Dortmund. Also das muss man sich mal vorstellen.
Das sind da kommen wir nicht mehr auf 100 Jahre, wenn wir das ganz grob mit unseren Mathematikkenntnissen zusammenzählen.
Aber die Qualität und die Geschwindigkeit und die technischen Fähigkeiten, die Ideen, sind Wahnsinn. Aber deswegen hat es auch teilweise so durcheinander ausgeschaut, weil die waren wie so wilde Mustangs, die sich ausgetobt haben. Und die anderen, die Eltern haben darauf aufgepasst, dass die Kinderchen...
Also nach den Bayern-Erdmännchen sind wir jetzt bei den BVB-Mustangs.
So.
Lass uns über die beiden 17-Jährigen sprechen. Ja, Reiner und Bellingham, unglaublich. Mit 17 in der Bundesliga und gleich so ein erstes Spiel gemeinsam hingezaubert. Das 1-0 haben sie gemeinsam.
Genau.
Bellingham spitzt ihn durch.
Genau, Reiner war heute ein Tick besser über das ganze Spiel. Bellingham hat mir mit einer Situation, wie er den Ball im Strafraum, und es war eine hektische Situation, ruhig annimmt und den so perfekt weiterspielt. Und Reiner macht dann auch wieder was. Er hält den Ball flach. Sollten wir auch machen. Er hält den Ball flach ins lange Eck und unter den Beinen des Verteidigers durch. Das war beides schon sehr, sehr ausgefuchst.
Das war das 1-0. Die anderen beiden Tore hat dann Haaland, oder wie auch immer man ihn aussprechen möge, wieder erzielt. Sein Elfer, ganz cool, der macht auch den Abstopper wie Lewandowski. Das schon mit 20?
Ja, da ist
schon cool.
Das ist ein krasses Gesamtpaket auch. Also der hat einen super Körper, den er super einsetzt. Er ist wahnsinnig schnell. Er hat einen perfekten Abschluss. Habe ich noch nicht gesehen, dass er den Ball nicht wirklich richtig trifft oder so, wie er ihn treffen will. Ist wahnsinnig schnell auch. Also ich sag nochmal, diese vier da vorne. Jetzt haben wir Reus noch, der auch richtigerweise von Favre draußen gelassen wurde, der langsam da rein soll, weil der gehört da rein.
Wo gehört er denn rein? Da muss ja einer von den
zwei wieder raus. Ich konnte heute nicht 100% sagen, wer von welcher Seite kam. Ob jetzt Sancho rechts, links. Reiner war überall, schießt das Tor rechts vorne in der ersten Halbzeit, holt den Elfmeter links vorne raus. Also interessant ist auch, wenn der Rest der Mannschaft da nicht stabil ist, dann hast du ein heilloses Durcheinander. Also das heißt, die vier waren wild unterwegs und der Rest war wirklich ein stabiles Konstrukt. Dortmund war auch nie in Gefahr.
Dieses 3:0, du hast das Tempo angesprochen. Da geht Sancho über den halben Platz mit Ball am Fuß, unglaublich schnell. Und man sieht, wie der Haaland von hinten rankommt und die Meter macht. Also, wie schwierig ist das, sowas hinzubekommen in dem hohen Tempo? Denn er lupft ja am Ende auch noch. Ist ja auch nicht die einfachste Möglichkeit, um dann am Ende abzuschließen.
Aus vollem Lauf nach 70 Metern Sprint. Er war ja mit hinten auch und kam dann wie so eine Lokomotive nach vorne. Aber der hat, habe ich gerade eben gesagt, der hat einen brillanten Abschluss. Da stimmt alles. Also er wählt auch den richtigen Schuss zur richtigen Zeit. Kann ja auch sein, dass er dann Beinschuss wählt oder dass er es besonders schön machen will oder fest machen will. Nee, er lupft ihn ganz souverän über den Torwart und das in dem Alter.
Überrascht dich das, dass der jetzt einfach nach der Sommerpause ganz cool genau da weitermacht, wo er uns in der Rückrunde schon so begeistert hat?
Nee, überrascht mich überhaupt nicht, weil für mich klar war, was er für eine Qualität hat. Und Qualität und Fleiß und Einsatz wird sich immer durchsetzen.
Wie siehst du Favre jetzt? Der hat sich das ja getraut, muss man sagen, finde ich, mit 4 so Jungen da vorne zu zaubern. Wurde in den letzten beiden Jahren immer mal kritisiert, auch weil er während der Hinrunde vorne lag vor Bayern, am Ende die Schale wieder nach München gewandert. Bist du Favre-Fan?
Was heißt Fan? Ich halte ihn für einen der Großen der Branche, also richtig gut. Und Dortmund wurde auch aus der Richtung München kritisiert dafür, dass sie halt keine DNA implantieren können.
Uli Hoeneß war das.
Genau, weil immer wieder die Spieler nicht lang genug da sind oder jung kommen und auch jung wieder gehen. Es ist halt ein anderes Konzept. Und wenn ich jetzt sehe, was da heute auf dem Platz stand, das wird aufgehen, das Konzept, sage ich jetzt schon. Die Frage ist, die wir uns ja stellen, reicht es, um Meister zu werden? Und das ist eine ganz schwere Aufgabe für Favre. Und ich würde da auch die Erwartung jetzt nicht so hochsetzen, da werden noch Verletzungen kommen, die Jungen werden auch mal in Tief fallen.
Ist das Favres größtes Problem, dass er sich ausgerechnet diese Bayern-Phase ausgesucht hat, um Borussia Dortmund zu trainieren, wo diese unglaubliche Dominanz zu spüren ist?
Ja, aber das ist Teil des Jobs. Also, braucht man sich keine Sorgen machen, der auch Lucien Favre wird trotz Druck zweimal am Tag warm essen können. Die Trainer, die Spieler werden alle für ihre Jobs gut bezahlt und versuchen ihr Bestes und bringen Leistung. Und am Ende, wenn du dann natürlich auf so eine Mannschaft triffst wie Bayern München, die quasi genauso aus der Champions League zurückkommt, wie sie beendet haben, also quasi mit dem gleichen körperlichen Zustand, sie haben vieles richtig gemacht wieder und die Übermacht, gut, auf Schalke kommen
wir. Genau, Bayern kommen wir auch gleich. Ich habe noch einen Jungen, der mir am Herzen liegt, über den ich gerne mit dir sprechen würde. Moukoko bei Borussia Dortmund.
Ja.
Darf noch nicht in der ersten Liga spielen, weil er noch 15 ist. Im November wird er 16. Seit 2-3 Jahren blicken alle gebannt auf die Dortmunder Jugendspiele, wenn er gegen deutlich ältere Mannschaften seine 3 bis 6 Tore locker pro Spiel schießt. Mhm. Was hast du bislang von Moukoko mitbekommen? Wie ist dein Gefühl? Kann das wirklich einer der Besten werden?
Ich bin natürlich informiert über den Hype. Ich habe ihn mir auch angeschaut. Gibt's ein paar Videos im Internet. Ich sehe viele tolle Sachen, gute Sachen. Aber vorauszusagen, wohin das führt, das traue ich mich nicht. Also das ist ein Riesentalent.
Genauso spannend wie all das, was wir gerade bei Borussia Dortmund sehen.
Es ist wahnsinnig spannend und interessant.
Ein Wort noch zu Gladbach. 0:3 in Dortmund. Das ist natürlich nicht das, was man sich am Anfang so vorstellt. Mhm. Gab's für dich einen Punkt, wo du gemerkt hast, die Gladbacher, die kriegen es heute nicht gebacken, um da bei Dortmund auf Augenhöhe 90 Minuten mitzuhalten? War das schon nach dem 0:1 der Fall?
Ja, also nochmal, dieses Spiel war sehr wirr und sehr viele schnelle Ballverluste auf beiden Seiten. Und Gladbach hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff bekommen. Sie haben keine Dominanz gehabt, sie haben keine dominante Phase gehabt und haben sich diesem wilden Stil am Anfang so ein bisschen angepasst. Und dann hat Dortmund diese Tore geschossen und dann war klar, da wird jetzt auch nicht die ganz große Ordnung wieder reinkommen.
Die ganz große Ordnung ist die Überleitung zum FC Bayern München. Und da schauen wir uns am Anfang nochmal schwarz auf weiß an, der Blick auf die Anzeigetafel in der Allianz Arena, was da am Freitag über die Bühne gegangen ist zum Bundesliga-Start. 8:0. Wir haben alle noch das 8:2 gegen Barcelona in bester Erinnerung. Jetzt also der nächste Achter und die Frage mir mit Achtung, gute Nacht, Bundesliga. Ist schon wieder alles entschieden? Können wir die Schale gleich hinschicken?
Was Bayern München gemacht hat, war interessant. Sie haben die Spieler quasi in Urlaub geschickt, aber sie haben ihnen den Auftrag gegeben, durch Trainingspläne ihr körperliches Niveau über den Urlaub, und der war kurz, zu halten. Also
nicht mal drei Wochen. Vor drei Wochen war das Spiel gegen Paris, Champions League-Finale.
So ein Profi verliert in zwei Wochen wenig tun, eigentlich nichts an Substanz. Also das heißt, die Bayern sind quasi in einem Modus, wie wir sie bei der Champions League gesehen haben. Interessant ist, sie konnten aber nicht auf Substanz trainieren. Sie konnten nicht auf Kraft trainieren und Substanz. Das heißt, die große Chance der Liga besteht einfach darin, dass die Bayern im Winter auch mal müde werden. Hinten raus, ihnen die Körner fehlen. Aber jetzt im Moment spielen sie weiterhin wie aus einem Guss. Mal gucken, was passiert, wenn die Plätze ein bisschen tiefer werden, wenn sich der Kader so ein bisschen ausdünnt. Aber ich bin jetzt schon sicher, auch dafür haben die Bayern Lösungen.
Also das Problem eigentlich für die Konkurrenz ist gerade, dass die Pause nach der Champions League so kurz war, dass sie diesen Triple-Rausch gar nicht ablegen konnten.
Ja, wie gesagt, noch ist ein Vorteil für die Bayern, weil diese Frische war ja unglaublich auch und diese Geschwindigkeit und diese Überzeugung. Also jede Mannschaft hat in jedem Jahr immer ein kleines Tal und darauf muss die Konkurrenz hoffen. Kann mir nicht vorstellen, dass in der nächsten Zeit passiert.
Haben Sie vergeblich auch gehofft in den letzten 8 Jahren, dass dieses Tal mal so tief werden würde, dass dann am Ende doch jemand anders die Schale in der Hand hält, trotz zwischenzeitlicher Probleme? Ja, die zwei Spieler, über die alle sprechen, Gnabry und Sané, wir haben uns da, du kennst das aus deiner Zeit als aktiver Spieler, natürlich überlegt, wie könnte denn dieser Spieler heißen, den da Gnabry und Sané bilden und wie könnte er vor allen Dingen aussehen? Da haben wir ihn. Sanabri, so sieht er aus.
Ja, gut. Ihr habt Ideen.
Passt oder passt nicht? Ist das eine neue Ära? Ist das jetzt der Spieler bzw. das Duo, das nach Robben und Ribéry wirklich wieder so eine Außenära prägen kann?
Das können sie ja. Die Fähigkeiten dazu sind da. Auch Sané, den wir so ein Stück weit für seine Körpersprache kritisiert haben beim Länderspiel, hat 2 Wochen später einen besseren Eindruck gemacht. Er war ja lange verletzt. Länderspiel war sein erstes Spiel. Da waren schon tolle Ansätze gestern dabei, also war ein gutes Spiel von ihm. Und Gnabry hat sich freigeschwommen. Also das heißt, er hat sich, talentiert war er immer, er hat immer so ein bisschen muffig gewirkt früher. Mittlerweile, der ist voll angekommen, er ist integriert und ist jetzt nicht mehr wegzudenken.
Hattest du bei Sané auch fast ein bisschen den Eindruck, dass der möglichst viele Vorlagen servieren will, um seinen neuen Triple-Kollegen da gleich als sehr mannschaftsdienlicher Spieler aufzufallen?
Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht wirklich.
Er hat nicht immer direkt selbst den Abschluss gesucht, ja, sondern schon sehr geschaut.
Ist doch gut. Also ich meine, jetzt glaube ich nicht, dass er den Weg, der sieht gut aus, der Weg, den braucht, gibt doch keine Not, den wieder zu verlassen, diesen Weg.
Gucken wir einmal bei Sané auf eine kurze Statistik. Interessant bei Sané ist nämlich, dass er 1 Tor, 2 Vorlagen, das kann sich sehen lassen, 40 Sprints sind es gewesen, das war der Topwert am ersten Spieltag und Spitzengeschwindigkeit 34,79. Nur einmal hat er diesen Wert bislang getoppt. Mhm. Also das sind alles so Werte, wo man sagt, yeah, yeah, yeah.
Genau. Weiterhin auch soll er seine Frechheit behalten. Er soll diese Läufe machen, weil damit hebelst du eigentlich jede Mannschaft aus. Also nochmal, wir reden ja immer über das Gleiche. Das Rüstzeug ist da. Ich sage immer, der Werkzeugkasten, alle Tools sind am Start und jetzt geht's drum, nutzt er sie in voller Fülle aus.
Was bedeutet das eigentlich für Coman? Ja, das war der Mann, der vor 3 Wochen, wir haben gesagt, das ist nicht lange her, das Champions-League-Finale entschieden hat gegen Paris und der sieht jetzt, wie die anderen beiden da aufziehen. Ich weiß, die Saison ist lang und man wird rotieren müssen, aber die beste Elf, da ist Coman auf der Bank.
Ja, aber die kann man jetzt im Moment, finde ich, noch gar nicht und überhaupt gar nicht sagen, weil, wie du richtig sagst, wenn die schweren Wochen kommen, dann wird sicher rotiert werden. Also die werden alle auf ihre 25, 30 oder mehr Spiele kommen. Und das waren ja alles junge Kerle oder sind es teilweise noch, was sie für Riesenschritte gemacht haben in den letzten 1,5 Jahren.
Aber wenn du dich bei den 3 Spielern für 2 entscheiden müsstest, wären das die beiden, die wir gegen Schalke so haben zaubern sehen?
Deswegen stehe ich neben dir, weil das wunderbar ist, das nicht entscheiden zu müssen.
Habe ich noch eine Chance, da weiterzukommen?
Nee.
Okay, dann lassen wir es auch. Rückennummern fand ich noch spannend bei Bayern. Mhm. Zum einen hat sich Kimmich die Nummer 6 geschnappt von Thiago, der ja zu Liverpool gegangen ist. Vielleicht ein Satz noch zu Thiago. Wir sind beide dafür bekannt, muss man sagen, dass wir nicht die Riesenfans von ihm auf Strecke sind, was die 7 Jahre bei Bayern betrifft. Er natürlich ein großes Finale gespielt hat gegen Paris. Kann Bayern das verschmerzen, dass er jetzt bei Liverpool gelandet ist?
Glaube ich schon. Also Thiago war ein grandioser Fußballer, der meiner Meinung nach lange unter seinen Möglichkeiten gespielt hat, weil er ja im Champions League Finale und in diesem Turnier auch bewiesen hat, wie gut er wirklich sein kann. Kimmich wird es großartig machen. Er hat das ist ja auch ein Statement, dass er jetzt sagt, hey Leute, manche sehen mich immer noch als rechter Verteidiger, aber eigentlich die Nummer, die vor der Abwehr spielt, ist eine 6. So, und wenn die 6 frei ist, dann nehme ich die. Ist auch ein Statement, ist Thiago, völlig in Ordnung.
Thiago musste nie rechts in der Viererkette spielen. Ne?
Das wäre auch nicht gut gegangen.
Vielleicht nicht nur die 6 davor bewahrt. Und die andere Rückennummer, die hochspannend ist, ist die Nummer 7. Mhm. Da hat Gnabry seine Krallen ausgefahren. Und es hat, seitdem in der Bundesliga die Rückennummern fest vergeben sind, seit 1995, hat es bei Bayern nur 2 Spieler gegeben, die die 7 getragen haben. Und da haben wir 2 Fotos dabei, die wir uns mal kurz anschauen können. Siehe da. Wer ist denn der Herr da ganz links? Ja,
vor allen Dingen der.
Erst Umarmung Hoeneß, jetzt ja, Umarmung Pokal. Der eine ist der Ribéry mit der 7.
Der eine bin ich mit Haaren. Früher noch.
Ja, oh ja, der Beweis aus Stichwort. Ja.
Und deswegen habe ich keine mehr, weil Ottmar mir die in dem Bild runtergezogen hat.
Ist immer der Wegtätschler gewesen.
Ja, ja. Kam
immer mehr mit. Gab's immer.
Immer. Deswegen zuerst hinten raus. Nein.
Ja, aber diese Nummer 7, ja. Ich meine, das ist ja echt die Bayern-Nummer für Publikumsliebling, torgefährlich, dribbelstark. Da hätte ja auch sein können, dass der Gnabry sagt, boah, da lasse ich lieber die Finger davon, bevor es jetzt immer heißt, ja hier, der mit der Scholl-Ribéry-Nummer.
Also zunächst ist eigentlich eine kuriose Geschichte, weil wir Nummern uns aussuchen sollten und ich kam relativ spät zum Training. Die meisten Nummern waren weg und niemand wollte die 7. Und so habe ich die 7 damals genommen und ich war heilfroh, dass die nächste Nummer 7 ein besserer Spieler war als ich und besserer Spieler ist als ich. Franck Ribéry, ich war hellauf begeistert von ihm als Spieler, wie er Fußball gespielt hat, wie er auch die Nummer auch mit Stolz weitergetragen hat. Auch das ist ein Statement, dass Gnabry sagt, die Nummer gefällt mir, da bin ich in guter Gesellschaft. Also gibt ja weltweit, Cristiano hat sie gehabt, Beckham hat sie gehabt. Und das ist schon eine besondere Nummer. Und wenn er sagt, die traue ich mir total zu und ich traue es ihm auch zu, und dann ist es auch wieder ein Statement und mich freut sowas. Ebenso, dass Sané die Nummer 10 genommen hat von Arjen Robben. Das ist ein gutes Selbstbewusstsein, das die Jungs haben. Und sie werden es auch, glaube ich, mit Stolz alles erfüllen.
Dieser Zauber der Rückennummern, wie ist das in der Kabine? Spricht man da untereinander häufig? Wieso hat der jetzt die 3, die 7? Eigentlich ist es ja... Gut, was hinten auf dem Trikot steht, könnte man sagen, entscheidet ja nicht, ob ich den Ball reinkriege oder zum Mitspieler bekomme. Welche Magie geht so von Rückennummern aus?
Ja, was heißt Magie? Aber man schreibt gewissen Nummern, also Spielern, die Nummern tragen, gewisse Eigenschaften zu. Robert Lewandowski mit der 9, Gerd Müller mit der 9. Also das sind Tormaschinen, von denen erwartet man einfach Tore. Von den Siebenern erwartet man Dribblings, gute Flanken. Von den Zehnern erwartet man auch einen strategischen Gedanken. Und so eine Nummer drückt was aus. Also das ist eindeutig. Aber es gibt ja auch hohe Nummern, die ich jetzt nicht zuordnen könnte zur Position.
Also du findest es auch nicht albern, wenn sich ein Spieler eine neue Rückennummer sichert, sondern gerade wie in dem Fall Gnabry und Sané zeigt das auch gesundes Selbstbewusstsein und
in den 3 Fällen, Kimmich auch. Ja, das ist völlig in Ordnung. Und ich finde auch gut, dass Bayern das macht. Gibt nichts Peinlicheres für mich, als wenn die 7 oben im Stadion hängen würde. Weil das ist eine Zeit, die ist lang vorbei. Und der Nachfolger war sogar noch besser. Und jetzt hoffen wir, dass Gnabry noch besser wird.
Kann er wirklich besser werden als Scholl, Ribéry?
Nee, nochmal, Franck war besser, war der Beste. Die beste Nummer 7. Und das muss Gnabry sich über Jahre erarbeiten. Aber es ist möglich, ja klar.
Gibt es was er jetzt schon besser kann?
Als Franck?
Ja.
Boah, schwierige Frage. Also das ist nicht zu beantworten. Jeder auf seine Weise. Auch Sané hat andere Fähigkeiten, auch wenn sie beide schnell sind als Robben. Aber das ist sehr unterschiedlich.
Weil dieser Moment, wenn er in die Mitte zieht und dann sogar außerhalb des Strafraums abschließt. In meiner Erinnerung war Ribéry eher jemand, der sehr schnell versucht hat, in den Strafraum zu kommen, um dann auf engstem Raum zu agieren.
Aber beide suchen natürlich permanent mit ihrer Geschwindigkeit und ihren technischen Fertigkeiten und ihrer Kreativität die Zweikämpfe mit den Abwehrspielern. Und für jeden Abwehrspieler, der damit quasi mit Gnabry oder wenn der auf ihn zukommt, ähnlich wie bei Ribéry und Robben, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn dir kein Kollege hilft, dass du den Ball gewinnst, ich rede von Gewinnen, nicht wegrätschen, sondern gewinnen, die ist bei 10%.
Wir können uns jetzt noch mal anhören, was Hansi Flick letztendlich über die beiden gesagt hat nach dieser 8:0-Gala gegen Schalke. Hier der Trainer Hansi Flick.
Ja, er ist gut reingefunden, hat gut reingefunden. War einfach schön, dass er auch direkt da war, direkt integriert in unser Spiel. Hat natürlich gezeigt auch, dass wir vorne jetzt schon auch enorm viel Speed hatten, gerade bei diesem Spiel. Und die beiden haben das hervorragend gemacht. Und klar, man hat es bei der Nationalmannschaft schon gesehen, dass sie sich gut verstehen. Und heute haben sie es auch hervorragend umgesetzt.
Bei Hansi Flick, finde ich, ist es immer noch so, dem scheint die Sonne gerade überall raus noch, oder? Das ist also einfach ein sehr souveränes Auftreten. Er wirkt unglaublich zufrieden, bei sich. Wie verändert das einen Trainer, wenn er so einen Triple gewinnt?
Beim Hansi stelle ich keine Veränderungen fest. Also der Hansi ist ein toller Mensch. Er kriegt 20 Sätze vernünftig hin. Er redet nicht wissenschaftlich, sondern er bringt die Dinge auf den Punkt. Und die Spieler glauben ihm, vertrauen ihm, lieben ihn. Also er ist ein Glücksfall für Bayern München. Hansi kann wahnsinnig situationsangepasst reagieren. Wie jetzt mit dieser kurzen Sommerpause, mit diesem kurzen Sommerurlaub. Er kann damit richtig umgehen. Er ist sich auch nicht zu schade, jemanden zu Rate zu ziehen. Wie sieht es von der Sportwissenschaft her aus? Reicht der Urlaub? Wie kann man das Niveau halten? Und der Hansi ist, glaube ich, also ich, so wie ich es mitkriege, auch Weltmeister im Delegieren. Im Abgeben aber kontrollieren. Und dazu ist er so ein toller Mann, ein toller Trainer, fußballbegeistert. Er liebt seine Spieler. Die machen alles für ihn. Also das passt einfach zusammen.
Robert Lewandowski hat natürlich getroffen. Darüber muss man gar nicht mehr sprechen. Es gab trotzdem eine Szene, über die diskutiert wurde, als er für Thomas Müller den Ball aufgelegt hat, auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, der Rabona. Ein Begriff, mit dem ihr eigentlich in den 90ern auch schon durch die Gegend marschiert seid?
Ich kenne nur Albano und wie? Rabona?
Rabona Power.
Rabona Power oder Rabona, lass dein Haar herunter. Das konnten wir auch. Ich glaube, ich habe es im Spiel nicht wirklich angewandt, aber das haben wir so aus Spaß gemacht, hinterm Standbein zu schießen. Nur wir hatten halt keinen Namen dafür.
Ja, und ist das eine Verhöhnung des Gegenspielers? Weil das war so die Diskussion, die einmal kurz aufkam.
Ich habe mir die Szene extra nochmal angeschaut. Also, es hat mehrere Faktoren. Das eine ist der Spielstand. Also Schalke war hoffnungslos besiegt. Also Lewandowski hatte überhaupt kein Risiko, das zu probieren. Ja, das heißt, bei Fehlpass geht's trotzdem weiter bei 5-0. Aber was er wusste, und er musste schnell reagieren in der Situation, er wusste, wenn er den Ball jetzt so trifft, dann weiß er ungefähr, in welchem Feld der runterfällt, der Ball. Und da kann er Glück haben, dass der Müller steht, da kann aber auch ein Schalker stehen. Aber das Risiko bei dem Spielstand kann man nehmen. Und das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Schalke einfach eine furchtbare Ausstrahlung hatte. Also ich saß vorm Fernseher und war so geknickt, weil ich mir einfach denke, da geht ja wirklich nichts ineinander. Es geht nichts miteinander. Es ist kein Fortschritt zu erkennen. Ja.
Also kein Vorwurf an Lewandowski wegen dieses...
Ach, wenn er sich jetzt... Nein, die Situation wäre eine andere gewesen, wenn er sich den Gegner jetzt noch zurechtgelegt hätte, noch ein bisschen seine Tricks gemacht hätte und dann das gemacht hätte. Und dann wäre ein Tor gefallen. Das wäre zu viel gewesen. Aber dadurch, dass er es blitzschnell entschieden hat, aus einer Situation raus, nochmal, das war ein Ball, der geht zu 60% zum Gegner und zu 40% zum eigenen. Und das Risiko hat er genommen.
Wie das
aber wird er natürlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass Robert das machen würde im Champions-League-Halbfinale. Wenn es 0-1 steht, dann macht der Ball auch keinen Sinn.
Ich bin mir sicher, dass David Alaba es bei den Profis packt, hat 2010 wer gesagt, vor 10 Jahren.
Ja, wahrscheinlich, du denkst jetzt, dass ich sag ich, aber Louis van Gaal war der Gott. Also,
aber du hattest ihn damals ja trainiert.
Ja, ja, aber auch das muss ich sagen, ich kannte ihn eigentlich nicht. Und er hat als 16-Jähriger die komplette A-Jugend, also die U19, glaube ich, übersprungen und ist direkt zu mir in die dritte Liga. Hat man aber vom ersten Tag gesehen. Also ich habe auch direkt gesagt, nach einer Woche, also dich werde ich nicht lange haben. Weil wenn du nach oben kommst und da mittrainierst, dann wird es der Trainer sehen, was du für eine Qualität hast. Und dann sehen wir uns noch am Wochenende zu den Spielen bei uns.
Über David Alaba ist viel gesprochen worden in dieser Woche und begonnen hat das mit einem Auftritt von Uli Hoeneß im Doppelpass. Und da hören wir noch mal kurz rein.
Bis jetzt sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Das Problem, wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, weil er ein super Junge ist und ein super Spieler. Der Hansi Flick will ihn unbedingt bei uns behalten. Aber Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Und der Vater, den ich eigentlich sehr mag, der, mit dem ich immer super Gespräche hatte, der lässt sich von dem sehr beeinflussen. Ich hoffe, dass David am Ende derjenige ist, der es schafft, sich durchzusetzen.
Geldgieriger Piranha, haut der Uli Hoeneß mal eben so raus. Was bezweckt er damit?
Das ist Uli.
Kommt das aus dem Bauch oder ist es geplant? Nein,
der Uli, das weiß ich nicht. In dem Fall weiß ich es nicht, weil Kalle ja so ein Stück weit ja gesagt hat, das war jetzt nicht in unserem Sinne, aber die beiden haben keinen Ärger oder irgendwas. Und nee, wenn sich der Uli geärgert fühlt, und das fühlt er sich in dem Fall, oder sogar veräppelt fühlt, dass ein Berater ein Honorar verlangt für die Unterschrift eines Spielers. Der Spieler läuft, der Spieler schießt die Tore, der Spieler holt die Titel. Und der ist ja relativ frisch auch dazugekommen, der Berater. Boah, also ich würde mir wünschen, dass David alleine und selber die Entscheidung trifft, weil es geht ihm gut bei Bayern München. Ich habe es mit Beratern nie wirklich gehabt. Also
wie hast du deine Verträge verlängert? Wie lief das ab?
10 Minuten.
10 Minuten?
Ja.
Weil die Angebote gleich so großzügig waren?
Nee, weil ich mich einfach wohlgefühlt habe.
Wie Verein. War das dann? Du kamst vom Trainingsplatz und dann hat Hoeneß einmal reingewunken oder anderer Rahmen?
Ja, komm mal nächste Woche zu mir hoch ins Büro, wir wollen verlängern. Gut, will ich auch. Wann soll ich da sein? Ja, kommst Montag 14 Uhr, dann bin ich rein. Dann hat er gesagt, schau, wir bieten dir das, das und das an. Was sagst du? Sag ich, ja, ist gut. Sagt er, warte mal kurz, ich komme gleich wieder. Also ich habe überhaupt nicht verhandelt und dann ist er ins Nebenbüro zu Karl Hopfner und Carlo Rummenigge und er hat gesagt, stellt euch mal vor, der hat gar nicht verhandelt. Naja, dann kam er zurück und hat gesagt, hier kriegst du mehr und hier kriegst du mehr, weil du nicht verhandelt hast. So, und jetzt, ich habe noch einen Termin.
Vielleicht hat David Alaba den Fehler gemacht, dass er einfach beim ersten Angebot hätte sagen sollen, genauso machen wir's und dann wäre die Summe gefallen
in der zweiten Runde. Das weiß ich nicht, aber...
Denn diese Aussagen von Hoeneß haben natürlich für Thermik gesorgt. Der Vater hat sich dann zu Wort gemeldet, sprach von Lügen. Herr Zahavi, der Berater, fühlt sich auch auf den Schlips getreten. Die Frage ist ja, hilft es auf dem Weg dahin, den Vertrag zu verlängern oder gefährdet es eher eine Vertragsverlängerung?
Auch das, Leute, wir denken ja immer, dass wir bei allem dabei sind, bei diesen Gesprächen, bei diesen Abendessen, Mittagessen, wo der Berater aufschlägt. Ich glaube, dass wir nicht wirklich irgendwas wissen. Also ihr wahrscheinlich mehr wieder als ich. Wenn du so grinst, okay, bitte, Entschuldigung, war mein Fehler.
Ich glaube, Alaba unterschreibt bald, du auch?
Ich würde es mir wünschen. Ich könnte es mir auch vorstellen.
Seid ihr noch im Austausch? Du kennst ihn ja. Er sagt selber immer, du bist sein großes Vorbild. Ihr habt ein gutes Verhältnis, auch super, weil du ihn mal trainiert hast. Hörst du da so zwischen den Zeilen mal was, wenn ihr euch durch Zufall in München über den Weg läuft? Sieht gut aus, sieht nicht so gut aus. Hast du einen Tipp für einen Vertrag?
Überhaupt, das frage ich überhaupt nicht. Ich habe ihm nur ein paar Fragen gestellt letzte Woche. Muss ich auch nicht erklären, was ich ihn gefragt habe. Und er hat geantwortet. Aber was, das sage ich nicht mal euch.
Ging es denn eher in die Richtung, dass er bleibt oder eher in die Richtung,
überhaupt dass er geht? Gar nicht. Das war jetzt auch nicht. Also der Kontakt unsererseits, meinerseits war jetzt nicht, um da irgendwas rauszufinden, sondern um ihm ein paar Fragen zu stellen und vielleicht zu ein paar Gedanken anzuregen.
Also es ist dann nicht so, dass Uli Hoeneß bei dir anruft und sagt, Mehmet, kannst du uns helfen und den David bearbeiten?
Das würde ich auch nicht machen. Also ich meine, ich bin kein Angestellter bei Bayern München. Natürlich ist es der Verein, wo ich lange war, wo es sehr familiär ist, auch heute noch. Aber was hätte ich denn davon, wenn ich da jetzt dazwischen funk und sage, bitte verlänger, der Uli Hoeneß hat mich angerufen. Das ist doch schmal.
Berater wäre nichts für dich, wo wir gerade schon dabei sind.
Jetzt, wo ich weiß, was die verdienen, weiß ich nicht. Ich würde das, also wenn ein Spieler von mir einen Rat will, ein Profispieler, egal welcher, ob das jetzt bei Bayern ist oder immer gerne. Und da will ich auch nichts für.
Wenn du Uli Hoeneß so siehst im Fernsehen und er dann vom geldgierigen Piranha spricht, du hast hier gerade sehr gelacht dabei, was geht dann in dir vor? Weil du kennst ihn ja so gut wie wenig andere. Hast du dann deinen Spaß richtig daran?
Ja. Also bei Uli, man hat ja auch gesehen, was er für ein Schmunzeln im Gesicht hatte. Er wusste ja auch, wie das... Uli ist ja ganz schlau, der weiß ja auch, er hat ja alles erlebt schon und er weiß, wenn er wann welche Äußerung macht, welche Wellen das schlägt, wo das überall erscheint und wen das unter Druck setzt. So. Und ich nehme an, er hat das, hat man ja gesehen, mit einem süffisanten Lächeln, weiß jetzt der Herr Berater auch, mit wem es zu tun hat.
Du hast am Anfang einmal gesagt, die Winterpause oder die Winterphase könnte die Chance für die Konkurrenz bei Bayern sein, weil die Kräfte dann ein bisschen verloren gehen. Ist aus deiner Sicht der Kader ein bisschen zu dünn, nachdem jetzt auch Thiago gegangen ist, Martinez weiter im Raum steht als möglicher Abgang? Könnte das auch deswegen eng werden?
Auch hier glaube ich, dass Bayern noch aktiv werden wird, in welcher Form auch immer. Also sie werden mit Sicherheit da sitzen und die kommenden eventuellen Probleme werden sie schon wissen und werden sich Lösungen überlegen. Also wie die jetzt aussehen, das machen die bei Bayern.
Wir waren auch einmal schon kurz bei Schalke. Hatte dich schockiert einfach dieser 0-8 Auftritt?
Ja, hat mich
schlechteste Rückrunde des Vereins liegt dahinter. Dann hat man 2 Monate Zeit, alles ein bisschen neu zu justieren und dann blutleer.
Ja, das langweilt halt, wenn keine Gegenwehr kommt, wenn man im Prinzip auf dem Platz, wenn du nichts mehr erkennen kannst, du erkennst kein Vertrauen untereinander, kein Vertrauen nach draußen, wieder auf dem Platz. Du erkennst nicht, dass sich der eine für den anderen zerreißt. Du erkennst nicht, was ist denn das jetzt für ein Spielertyp? Was hat denn der für Eigenschaften und spielt er auf der richtigen Position? Wie ist das ganze Team zusammengebaut? Sondern ich sag auch immer, wenn eine Mannschaft kein gutes Gebilde ist, miteinander und gut geführt wird, das kann ich schlecht beurteilen, aber das sah auf jeden Fall fürchterlich aus, was wir da gesehen haben, dann sind es Mannschaften, die nach dem 1-0, 2-0 komplett auseinanderbrechen. Das hatten wir eine ganze Zeit lang das beim HSV. Wenn er in München gespielt hat, konntest du die Uhr danach stellen. Wenn es 1-0 fällt, wusstest du, okay, das wird hoch.
Jetzt sogar bei Barcelona?
Ja.
Auf anderem Niveau.
Aber das ist ganz anderes
Niveau. Alles klar, zieh ich zurück.
Aber die Toranzahl hatte ich jetzt dazu verleitet, das zu vergleichen. Kann man
zu schlicht, alles klar.
Kann man nicht vergleichen. Also auf alle Fälle sitzen sie jetzt wieder da. Sind Tabellenletzter mit hängenden Köpfen. Ja, wie soll da irgendwas Positives entstehen jetzt?
Ich habe eine gute Nachricht für Schalke. Sie spielen am kommenden Wochenende gegen Werder.
Ja, da gibt's Punkte für einen der beiden oder zwei.
Denn damit sind wir bei der nächsten großen Enttäuschung des ersten Spieltages. Mhm. Werder Bremen, 1-4 verloren gegen Hertha, auch nach einer Katastrophensaison, an deren Ende ja nicht mal eine souveräne Rettung in der Relegation stand, sondern 2 Unentschieden gegen Heidenheim, die dann gelangt haben, um die Klasse zu halten.
Werder quält mich. Werder quält mich einfach, weil das so ein sympathischer Verein ist, die eigentlich mit relativ geringen Mitteln, sage ich jetzt mal, immer noch ordentliche Mittel, aber relativ geringe Mittel, eigentlich immer eine ganz gute Rolle gespielt haben in der Bundesliga. Und wann immer man denkt, so, jetzt müsste der, in den letzten Jahren, jetzt müsste doch der Schwung kommen, die müssten doch jetzt beschleunigen und jawohl, dann beginnen sie wieder so und sind von Anfang an wieder unter Druck. Und es ist schädlich. Nach einem Spiel müssen wir über sowas reden. Wir haben einen Spieltag, also ist noch gar nichts
passiert. Aber man hat halt dieses Gefühl, es geht schon wieder los. Es läuft dieses Jahr 2020, läuft einfach genauso gegen Werder, wie man das im ersten Halbjahr das Gefühl hatte. 11 von 13 Heimspielen verloren.
Und diesen Trend gilt es jetzt irgendwann mal zu brechen, weil die Spieler werden auch permanent dann wieder ans letzte Jahr erinnert, werden an diese ganzen Klatschen erinnert und die gehen nach Hause und sagen, geht das eigentlich schon wieder los? Das ist ungut. Irgendwann muss man versuchen, diesen Trend zu brechen.
Kann das der Trainer schaffen, der genau diese ganzen Pleiten auch mit zu verantworten hatte?
Es ist schwer zu sagen. Ich kann es nicht wirklich beantworten. Die Werder-Verantwortlichen sind alles selber ehemalige Fußballer. Also Marco Bode, Frank Baumann. Die werden genau einen Einblick haben. Aber die Ergebnisse können ihnen auch nicht gefallen. Deswegen werden sie auch alles in Frage stellen.
Ist der Abstieg bei Werder und Schalke in dieser Saison denkbar? Sind das zwei Vereine?
Oh, ja, ja, ja.
Ich weiß, es ist noch ein bisschen früh.
Jetzt kommen.
Ja. Aber sind das zwei Vereine, die du durchaus im unteren Drittel, vielleicht können wir uns darauf einigen.
Jetzt,
du kannst ja widersprechen.
Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Nach einem Spieltag da irgendwelche Prognosen abzugeben. Es ist nur dieser Trend, dieses ständige Verlieren und wieder in der Kacke sitzen. Das zermürbt. Auf lange Sicht.
Hast du ja bei Bayern München häufig erlebt.
Wahnsinnig oft. Ja, wir hatten auch, ich glaube, 2 oder 3 Saisons.
Wie du magst, ich würde Saisons nennen, aber
Saisons,
wir sind sehr tolerant.
Habe ich selten im Plural benutzt, das Wort.
Ja. Okay. Spielserien.
Spielserien, jawohl. wo waren wir jetzt?
Wo es mal schwierig war bei Bayern. Wo es mal wieder
war. Ja, wir waren auch mal Sechster und sind auch mal Vierter geworden. Und
wie hast du das überlebt?
Eigentlich gar nicht, deswegen bin ich hier.
Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Da muss man hier irgendwo bei Bild im Studio stehen und sich Fragen gefallen lassen. Ja, wo sind wir jetzt? Wir sind bei Hertha, wenn wir bei Werder sind. Ja. Hertha heute 4-1 gewonnen in Bremen, ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Der Trainer Bruno Labbadia, jemanden, den du noch gut kennst aus der Zeit als Spieler. Ihr wart auch zusammen bei Bayern oder habt ihr euch da verpasst?
Ich glaube 3 Jahre zusammen noch. 2 oder 3 Jahre.
Jubelt er immer noch so, wie er als Spieler gejubelt hat? Da ist kein Unterschied, oder?
Nein, Bruno war ein super Kollege. Er ist unglaublich fleißig. Sowohl als Spieler als auch als Trainer. Er ist korrekt, ist wahnsinnig ehrgeizig. Sieht man dann ja auch an den Ausbrüchen. Aber der lebt Fußball, der lebt mit seiner Mannschaft. Der liebt, was er tut. Und auf Bruno lasse ich nichts kommen. Gar nichts. Nee,
nein, das hatte ich auch überhaupt nicht vor.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich will auf gar nichts hinaus.
Doch, du willst jetzt wieder einen Ausblick haben.
Champions League, Hertha.
Hertha, ich kann es nicht sagen.
Also, aber was du da heute gesehen hast, macht das den Hertha-Fans Mut, dass das eine Saison wird, die nicht so quälend wird, wie du sie vielleicht bei Werder erwartest? Ist jetzt sehr diplomatisch.
Also der Unterschied zwischen Hertha und Bremen liegt darin, dass die Hertha, die sind eingeschworen, die sind sehr aggressiv auch, ist eine aggressive Mannschaft, sehr körperliche Mannschaft. Ich weiß auch, dass Bruno sehr hart trainieren lässt. Und da ist im Moment ein bisschen anderer Zusammenhalt auch. Aber wie weit das nach oben führt in der Tabelle, keine Ahnung.
Eine Diskussion zwänge ich dir noch auf. Das ist so ein bisschen die Frage, wenn schon denn schon. Das ist so die Frage nach der Nummer 3 in Deutschland. Ich denke, das lass mich aussprechen, dann kannst du gleich sagen, Finger weg. Aber wir haben ja schon das Gefühl, dass sich zementiert, dass Bayern und Dortmund die beiden Vereine sind, die da oben zusammen das klären, wer die Schale bekommt. Natürlich Bayern allen voran nach 8 Meisterschaften in Serie. Jetzt hat Leverkusen Havertz verloren, Leipzig hat Werner verloren. Wir haben eine sehr aggressive Hertha gesehen, die 4-1 gewonnen hat. Hoffenheim auch gewonnen heute mit Hoeneß, Sebastian das erste Spiel. Siehst du bei Hertha, jetzt fange ich doch mit der Champions League an, aber so hast du gerade eine klare Nummer 3? Denn das, was Gladbach heute gezeigt hat, war ja auch keine Empfehlung.
Nein, eine klare Nummer 3 sehe ich nicht. Die ersten beiden ist klar, Bayern München, Borussia Dortmund. Und dahinter tummeln sich Mannschaften wie Leipzig, die den Werner-Transfer auffangen müssen, sportlich. Wie Leverkusen, die den Havertz-Verlust verdauen müssen oder kompensieren müssen. Da ist vieles möglich in dieser Saison und Saisons.
Lerneffekt.
Deswegen, weil es gerade passiert ist, kommt es gleich wieder. Und was mir heute eher aufgefallen ist, ich bin ja dann noch nicht nach dem ersten Spieltag mit Prognosen oder wer könnte, aber es sind wahnsinnig viele junge Spieler jetzt hochgekommen. Ja, wenn man auch, gut, Stuttgart hat verloren und Freiburg hat auch keine ältere Mannschaft. Also die Jungen werden ziemlich früh und schnell ins Rennen geworfen. Und da bin ich gespannt, wer sich da rauskristallisiert, wer sich da durchsetzen wird. Das wird spannend. Also die nächsten 3, 4, 5 Spieltage werde ich noch mit diesem Filter
aufschauen. Hoffenheim, Freiburg, Augsburg, alle gewonnen. Also nicht gerade die, man muss offenbar keine große Stadt sein, um in der Bundesliga sich behaupten zu können. Ist das ein Zeichen von richtig guter Arbeit im Kleinen?
Die Freiburger sind mit ihrem Trainer total sympathisch. Also schaue ich immer gerne hin. Mhm. Augsburg auch immer mit zu rechnen. Du weißt nur nie wann. Aber das ist keine Mannschaft, die jetzt so über Wochen auseinandergefallen ist. Seit Jahren nicht. Das heißt, die haben vielleicht mal auch wie die Freiburger mal 2 Spiele, die sie verlieren. Aber dann passiert es genauso, dass sie 3 Spiele wieder gewinnen, wo man es nicht erwartet. Also die machen Spaß, diese Vereine.
Ja, das war's im Prinzip. Schon. Mehmet an dieser Stelle. Ja, wir können noch mal über Sebastian Hoeneß kurz sprechen. Kennst du den eigentlich, den Trainer von Hoffenheim? Weil du bist ja mit der Familie Hoeneß ganz gut unterwegs. Ja,
wobei, das ist der andere Zweig. Das ist der Dieter Hoeneß-Zweig. Nee.
Aber er ist dein Nachfolger.
Wir haben uns mal nett gewisserweise begrüßt. Ja, in gewisser Weise. Aber er hat natürlich das Kunststück vollbracht, mit Bayern München 2 in der dritten Liga Meister zu werden. Und das ist hoch anzurechnen. Also der kann's schon.
Der kann's schon. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort in gewisser Weise von dieser Sendung nach dem ersten Spieltag. Wie geht's weiter bei uns? Mit Mehmet Scholl geht's weiter am 30. September. Dann werden wir uns hier beschäftigen mit dem Supercup-Spiel zwischen Bayern und Dortmund. Also das erste Aufeinandertreffen der beiden, die wir auch am Ende der Saison oben sehen. Hoffentlich dann auch wieder mit Zuschauern in München. Da war ja leider dann gestern doch fast keiner im Stadion, nachdem die Stadt kurzfristig wieder zurückgezogen hat. Und bei Bild Live aus Sportsicht wird's am Montag wieder spannend, nämlich um 11 Uhr, da ist dann Reifes Live wieder dran mit Walter Straten, der, Mehmet, du glaubst es nicht, Walter Straten hat beim Redaktionstippspiel 8:0 Bayern gegen Schalke getippt.
Ja, da habe ich ein bisschen, ich habe ihn ja vorhin getroffen, habe ich ihn auch ein bisschen entgeistert angeschaut. Also gut.
Muss man erstmal hinlegen, ne?
Ja,
Marcel ist mit einem 3:0-Tipp hier rausmarschiert am
Er war aber in der 40. Minute schon vorbei.
Nee, oder er hatte früh recht. Ja. Das war's also von uns, das war's von Mehmet Scholl. Jetzt kommt Scholl, jetzt geht Scholl. Wie immer hört es so auf und wir sind gespannt, was die Bundesliga demnächst zu bieten hat. Mehmet, vielen Dank für Zeit und die spannende Unterhaltung. Und wir sind gespannt, was aus Alaba wird in den nächsten Tagen. Sicherlich die Entscheidung, auf die die ganze Bundesliga wartet. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf. Bis dann.
Jetzt kommt Scholl. Nur bei Bild immer toll. Er liebt Tore, macht Furore. Nicht zu böse, nicht zu doll. Jetzt kommt Scholl.